Paarflüsterei. Echte Fälle einer Beziehungs- und Sexualtherapeutin.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
So, wir stellen uns mal kurz vor. Frau Liebe heißt eigentlich Andrea Breul. Sie ist Einzel-, Paar- und Sexualtherapeutin und leitet seit über 20 Jahren die Beziehungspraxis im Herzen von München.
Mir gegenüber sitzen die Villas. Indra ist Journalistin und moderiert bei einem landesweiten Radiosender. Ihr Mann, der Markus, ist auch Journalist und Podcast-Produzent. Die zwei sind ein Langzeitpaar, seit 20 Jahren zusammen und immer noch verheiratet.
Coole Sache. Alkohol macht die Birne hohl, das ist der Titel unseres heutigen Podcasts.
Ja, Alkohol ist eins der größten Probleme in Beziehungen.
Zwischen einem Gläschen am Abend und sich morgens schon Wodka ins Müsli zu kippen, ist die Grauzone riesengroß.
Deutschland liebt Alkohol. Und zwar richtig, weil Deutschland ist an Platz 4 aller Länder auf der ganzen Welt, die am meisten Alkohol trinken.
Das mag man gar nicht glauben, gell? Aber so am Abend wird getrunken, wenn wir feiern, wird getrunken, an Geburtstagen und ja, meistens gibt es Alkohol. Immer gibt es Alkohol.
Mhm. Ja, man kann dem eigentlich auch gar nicht aus, weil wenn man nichts trinkt, dann musst du dich sofort rechtfertigen. Ja, ich muss noch fahren oder ich vertrag's nicht, heute geht's mir nicht gut. Also eigentlich ist es normal, sich zu entschuldigen, wenn man nichts trinkt.
Mhm. Da fragt man sich dann schon manchmal, ob das für uns alle wirklich so gut ist.
Na du, Andrea, hast dir jetzt für unseren Podcast den Titel ausgewählt, der Alkohol macht die Birne hohl. Das klingt so halb spaßig, halb ernst, möchte ich mal sagen.
Ja. Genauso ist es auch gemeint. Also Alkohol hat ja auch eine entspannende Wirkung oder senkt ein bisschen die Hemmschwelle und löst so ein bisschen auf Partys und Freunden und hat auf der anderen Seite aber auch eine gefährliche Seite, wenn es zu so einer Richtung kommt, wo ich den Konsum nicht mehr so gut steuer, wo es einfach auch gefährlich wird, wo es schwierig wird. Und die Grenze ist sehr fließend.
Und damit hast du in deiner Praxis sicher auch zu tun, oder?
Ja, und zwar ganz schön oft. Wobei das ein bisschen so ein Tabuthema ist und die Leute nicht direkt da so drüber sprechen, weil ich bin ja keine Suchttherapeutin, wo man hinkommt und sagt, ich habe dies oder das Problem. Mhm. Genauso ist es. Also es ist eher ein Begleitthema, was dann so im Laufe der Sitzungen einfach einfließt.
Andrea, du hast uns von einer Klientin erzählt, in deren Beziehung Alkohol erstmal gar kein Thema war. Mhm. Aber später hat es dann eine riesengroße Rolle gespielt,
genau,
richtig?
Ja. Genau, so ist es. Ja, das war Katrin, ich nenne sie mal so. Und was sie erlebt hat, ist eigentlich sehr typisch.
Katrin, Biografie und Vorgeschichte.
Ja, dann stellen wir die Katrin mal kurz vor. Katrin ist Mitte 40, von Beruf Krankenpflegerin, hat einen Sohn, der Lukas heißt, und der ist jetzt 13 Jahre alt. Und genauso lang ist sie mit ihrem Mann, dem Versicherungskaufmann Tobias, verheiratet. Und der ist 3 Jahre älter als sie. Mhm. Aber die kennen sich schon länger, die zwei, oder?
Genau. Die haben sich ein paar Jahre vorher über den Fanclub des örtlichen Fußballvereins kennengelernt. Und die sind mit der Mannschaft da so hobbymäßig rumgereist, wie man das halt so macht, zu den Auswärtsspielen, so habe ich das verstanden. Und haben da auch einige Abenteuer erlebt und hatten zusammen dieses Fußballhobby, bei dem ja auch viel gefeiert wird. Was ich damals noch nicht wusste.
Stelle ich mir so vor.
Jetzt ist Katrin vor über einem Jahr alleine zu dir in die Paartherapie gekommen, weil ihre Ehe nach 12 Jahren nicht mehr so gut lief. Dass sie alleine und nicht mit ihrem Mann gekommen ist, das ist ja irgendwie auch bezeichnend, ne? Das heißt ja vielleicht auch, dass er ja nicht so ein großes Interesse an der Lösung ihrer Probleme hatte, oder?
Nee, so muss das nicht unbedingt sein. Also ungefähr die Hälfte meiner Klienten kommen alleine zu mir. Das muss nicht immer so bleiben. Das kann sein, dass der Partner dann bei der nächsten Sitzung auch alleine kommt und dann kommen die gemeinsam oder der bleibt alleine. Das ist immer so eine Frage, will ich den einladen, habe ich überhaupt einen Partner oder möchte der mitkommen? Aber wir können mal grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass der kein Interesse daran hatte.
Andrea, wie war das jetzt ganz genau bei Katrin?
Katrin hat ihren Mann gar nicht dazu eingeladen. Sie hat ihm überhaupt nicht erzählt, dass sie sich da an mich oder an irgendjemanden wendet zur Unterstützung oder zur Hilfe.
Da war das Vertrauen aber wahrscheinlich schon ziemlich gestört, oder?
So schnell würde ich da keine solchen Schlüsse ziehen. Ich versuche immer sehr offen zu bleiben, sehr neutral zu bleiben, gerade am Anfang. Und mir natürlich, irgendwann werde ich mir einen Überblick oder ein Bild verschaffen und auch natürlich Hypothesen bilden. Aber ich versuche auf gar keinen Fall zu urteilen, weil ich brauche das ganze Bild. Und mir ist es immer wichtig, dass ich den anderen verstehe und nicht einfach irgendwas be- oder verurteile.
Was war denn Katrins Problem? Oder warum ist sie zu dir gekommen? Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen im Detail schildern, wie das so ist, wenn jemand das erste Mal zu dir kommt?
Mhm. Katrin, der erste Eindruck.
Also wenn ich die Tür das erste Mal öffne, dann ist das immer wahnsinnig spannend und jemand zum ersten Mal bei mir steht. Und bei Katrin fiel mir einfach sofort auf, das war eine ganz offene. Die hat mir sofort die Hand hingestreckt und hat gelächelt und also hatte so gar keine Berührungsängste. Ja, manchmal stehen die ja so fast so ein bisschen so ums Eck, muss ich direkt aus der Tür rauslurren. Und sie war einfach ganz sympathisch mit offenen Augen und hat mich begrüßt und ich sie und sie kam gleich rein. Also es war einfach eine unglaublich sympathische Frau.
Also du hast dir gar nicht angesehen, dass sie ein Problem hat?
Nö. Wenn man sie auf der Straße gesehen hätte, hätte man ihr wahrscheinlich sogar eher zugelächelt, so freundlich und fröhlich wirkte sie.
Warum ist sie zu dir gekommen?
Ja, oft ist es ja so, dass die Menschen nach außen natürlich nicht so rumlaufen und das auf der Stirn geschrieben haben, was sie für Probleme haben, wenn sie überhaupt wissen, dass sie welche haben. Katrin war das schon bewusst, aber sie kam einfach und wollte einfach mir ihre Geschichte darlegen. Sie wollte mir ihre Geschichte erzählen und hatte sich deswegen Unterstützung geholt. Und ja, das Problem, was sie hatte mit dieser Maske, oder nennen wir es vielleicht mal mit dieser freundlichen Art, das war auch Teil ihres Problems.
Okay. Das hat sie gleich zu Anfangs gesagt. Nee, das hast du.
Nein, das habe ich so. Wenn jemand so freundlich da steht, ist ja nicht völlig klar, dass der immer so ist, sondern Menschen haben einfach unterschiedliche Masken oder Gesichter. Und nur weil jemand eben lächelt, heißt das nicht, dass der auch super drauf ist oder dass es ihm innerlich gut geht. Und deswegen lasse ich mich da natürlich auch zu Anfang gar nicht täuschen. Viele sind auch aus der Unsicherheit heraus, lächeln sie oder...
Du hast sie ja bestimmt gleich am Anfang gefragt, was ihr Anliegen ist, oder? Was hat sie denn da gesagt?
Katrin, ich fühle mich nicht mehr geliebt.
Erstmal war das recht unkonkret. Sie hat beschrieben, was bei vielen Paaren passiert nach der ersten Liebesphase und viel Halligalli und großen Gefühlen zwischen ihr und ihrem Mann, ist halt irgendwann wie in ganz vielen Beziehungen der Alltag eingekehrt. Und vor lauter Funktionieren haben die dann halt angefangen, irgendwann nebeneinander herzuleben. Jeder geht so seinen eigenen Dingen nach, gegenseitiger Respekt, Wertschätzung bleibt da einfach auch ein Stück auf der Strecke. Ich denke, das werden viele in Langzeitbeziehungen auch kennen.
Katrin hat also in ihrer Beziehung ja keine Liebe mehr gespürt oder zu wenig vielleicht.
Ja,
ne?
Ja, im Kern könnte man das so sagen, dass es wohl zunächst darum ging, genau, keiner bedankt sich mehr beim anderen, macht Komplimente oder schätzt irgendetwas wert, schätzt den anderen wert.
Diese Art von ja Achtlosigkeit passiert, wie du ja selber sagst, bei ganz vielen Paaren, vor allem nach vielen Jahren. Das ist jetzt nicht schön, aber deswegen gehen ja nicht gleich alle zu einer Paartherapeutin. Ne?
Nee. Leider manchmal, weil es die Menschen oft sehr spät kommen, wenn einfach schon sehr viel passiert ist. Und was da ablief, war aber schon ein bisschen anders. Also der Mann war nicht nur nicht so respektvoll oder wertschätzend, wie sie sich's gewünscht hätte, sondern der Tobias, ihr Mann, der war auch oft aggressiv oder unterschwellig aggressiv oder laut und hat sie angemault und hat sich im Ton einfach vergriffen. Ich würde sagen, so, das ist so diese Maulerei im Alltag, die wir auch manchmal haben, wenn jemand was fragt, ja, das musst du doch sehen oder das habe ich heute schon dreimal gesagt und also so unangenehmes Verhalten, wie ich es einfach schwierig finde.
Und was war der Grund für sein unfreundliches Verhalten?
Ja, das habe ich auch gefragt. Ich habe gefragt, ob das schon immer so war. Das ist das, was ich immer gerne frage. War das schon immer so eine Tendenz oder hat sich da irgendwie etwas verändert? Und sie wusste keinen konkreten Grund. Also das, sie fühlte sich einfach nicht gut, sie fühlte sich verletzt, sie fühlte sich nicht mehr wohl, eben auch nicht mehr geliebt und gesehen. Und das sind ja häufig schleichende Prozesse in Beziehungen. Das ist ja nicht so, dass das zack über Nacht passiert, sondern das ist eher die Ausnahme. Meistens sind es recht schleichende Dinge.
Du, und sag mal, die Katrin, dieser Sonnenschein,
genau.
Hat sie denn, gab es irgendeinen Auslöser? Was hat sie denn gesagt, warum sie gerade jetzt zu dir kommt?
Ja, das haben wir dann so nach und nach rausgefunden. Sie war sich nicht sicher, ob das, was sie empfindet, auch wirklich richtig ist. Also das Problem, was sie hat, ist das wirklich ein Problem? Tut sie ihm da Unrecht? Sie war so unsicher und das wollte sie eigentlich von mir wissen, aufgrund meiner Erfahrung. Wie ist das denn bei anderen und so?
Also das heißt, sie kam zu dir und wollte sich orientieren, ob das, was sie meint, richtig ist.
Ja.
Richtig?
Ja, so kann man das sagen.
Ob sie richtig liegt.
Genau so kann man das sagen.
Also wenn jemand so eine Einschätzung von dir will, dann ist das ja nicht ganz unproblematisch, könnte ich mir vorstellen, weil du bist ja dann auch ganz schnell sowas wie ein Richter.
Genau.
Zwischen dem Paar,
ja,
oder so.
Das ist ein super Einwand, den du da hast, weil das denken ja viele. Die Paare kommen gerne und wollen dann auch ihre Seite darstellen und würden gerne Recht bekommen. So, mein Mann ist doch im Unrecht oder meine Frau müsste doch eigentlich, was sagen Sie denn dazu? Aber ich bin als Therapeut wirklich diametral von einem Richter entfernt, weil der Richter, der beurteilt ja aufgrund von irgendwelchen Beweisen irgendetwas. Und in der Therapie geht es ja nicht um Recht oder um Unrecht oder um Bestrafung oder Schuld, sondern es geht darum, dass jeder von diesen beiden in der Regel aus seiner Sicht, aus seiner jeweiligen Sicht Recht hat. Und es gibt da keine Wahrheit. Und dazwischen zu vermitteln und den Menschen sozusagen dazu verhelfen, dass es hier nicht um einen Machtkampf im Sinne des Rechthabens geht, sondern gucken Sie doch mal, schlüpfen Sie doch mal in die Rolle des anderen. Das ist eigentlich das, was ich zu leisten vermag.
Also ich kenne das schon von mir selber auch. Also,
ach, das kennt jeder.
Das ist eine Situation, wo man am liebsten irgendwie so einen Schiedsrichter hinter sich hätte, der sagt, ja, stimmt, du hast recht. Ja, genau. Also einen, der sagt, 1-0 für mich.
Du hast Streit mit deiner Frau?
Nein, Schätzchen, ich habe nie Streit. Never. Aber meistens denken tatsächlich beide, dass sie recht haben, weil es ist ja immer die Frage der Perspektive.
Genau. Und genau das ist es. Diese Perspektive kann ich ja anders einnehmen wie die zwei, die sozusagen in diesem Wald nach den Bäumen suchen.
Du, aber jetzt mal zurück zur Katrin. Das war ja nicht alles, warum sie zu dir gekommen ist. Da gab es einen Auslöser. Und der war wirklich heftig.
Katrin, nein heißt nein.
Ja, das kam aber erst ein bisschen später raus, es kam erst bei einer späteren Sitzung heraus, als wir uns über Katrins und Tobias Sexleben unterhalten haben.
Daran habe ich ehrlich gesagt schon von Anfang an gedacht. Wenn eine Beziehung hakt, kann das ja oft auch daran liegen, ne?
Ich will ja da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie muss man sich das bei den beiden vorstellen?
Also das ist sicher auch etwas, was viele Hörer kennen aus ihren eigenen Beziehungen. Sie hat erzählt, ganz beglückt am Anfang, da hat alles gepasst und sie konnten nicht genug voneinander kriegen, wie das halt so ist in der Verliebtheitsphase. Und nach der Geburt von dem Sohn ist es dann weniger geworden, aber es war trotzdem noch eine Zeit recht passabel. Ich sag's mal so, es gab also auf jeden Fall keinen Beschwerdegrund. Und als Tobias dann anfing, immer, ich nenne das jetzt mal aggressiver oder ruppiger oder unfreundlicher zu werden, da wurde dann die Beziehung auch schlechter und da hatte Katrin natürlich auch nicht mehr besonders viel Lust, sich diesem Mann da zu öffnen und damit wurde auch die Sexualität natürlich schlechter, beziehungsweise auch von der Frequenz, was dann letztendlich auch zu einem Problem geführt hat.
Und es war über einen längeren Zeitraum dann so. Und dann gab es diesen Zwischenfall nach einer Party.
Genau. Und die beiden waren, so erzählte sie es mir, nach langer Zeit wieder zusammen bei einer Jahresfeier von dem Fanclub, also dieser Fußballverein, und hatten deutlich über den Durst getrunken. Beide waren da keine Kostverächter. Und Tobias wollte wohl zu Hause weiter trinken oder weiter feiern und dabei seine Frau verführen. Ich nenne das jetzt vielleicht mal so. Und dann hat sie ihn zurückgewiesen und er hat aber sich nicht zurückweisen lassen, sondern er hat einfach weitergemacht und hat sich im Grunde genommen, man kann fast sagen, also mit Gewalt die Frau zu eigen gemacht. Ich nenne es jetzt mal freundlich so, beziehungsweise er war einfach übergriffig ihr gegenüber.
Oh je.
Sag nur, wie es war. Also er hat sie vergewaltigt.
So muss man es wohl nennen.
Das erklärt ja auch, warum Katrin ihren Mann nicht bei der Therapie dabei haben wollte und das fehlende Vertrauen. Ne? Hat Katrin denn überlegt, Tobias anzuzeigen?
Nein, das kam ihr auch nicht in Sinn. Sie hat sich eher selbst so ein bisschen die Schuld dafür gegeben, dass das so weit gekommen ist.
Boah, das kann ich aber schwer nachvollziehen. Ein Nein heißt Nein, ne? Ja. Auch in der Ehe.
Absolut, absolut. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass da einfach auch wahnsinnig viel Alkohol im Spiel war zu diesem Zeitpunkt, auch ihrerseits. Und dass sie ihren Mann natürlich trotz allem liebt und dass sowas in all diesen Jahren das erste Mal passiert ist. Das muss man also auch ganz klar sagen.
Aber schlimm genug.
Ja, absolut.
Anscheinend hat Tobias sich ja dafür entschuldigt und versucht, es wieder gut zu machen.
Das hat er. Sie haben auch darüber gesprochen. Das steht auch außer Frage. Aber das war schon ein sehr traumatisches Erlebnis für die Katrin. Und sie hat auch wirklich viel geweint, als sie davon erzählt hat. Also das sitzt richtig tief.
Ja, und wahrscheinlich war das auch der wahre Grund, warum sie da bei dir aufgeschlagen ist. Ja?
Ich frage mich jetzt, warum Katrin das nicht eigentlich gleich erzählt hat, als sie zu dir gekommen ist. Du hättest ihr doch schneller und ja ganz andere Hilfe anbieten können.
Ja, man darf vielleicht eins nicht vergessen, das klingt jetzt alles so strukturiert und so logisch, aber wenn die Leute kommen mit einem Leidensdruck, dann fehlt denen oft die Struktur. Die wissen auch gar nicht, wo sie anfangen sollen und ein Teil meiner Aufgabe ist es da auch, ja, das zu sortieren, was sie bringen. Und sie konnte vielleicht da auch noch gar nicht so drüber reden. Manchmal merken die Menschen dann auch, wenn sie was erzählen, dass es doch mehr mit ihnen macht, als sie gedacht hätten. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit Scham zu tun. Also zu kommen und zu sagen, mein Mann hat mich vergewaltigt oder war übergriffig mir gegenüber. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn.
Total. Als Außenstehende muss ich sagen, ich finde das schon wahnsinnig schwierig. Ne? Und ich sehe, dass der Mann Katrin ja einfach nicht gut tut und es wahrscheinlich am besten wäre, wenn sie ihn sofort verlässt. Und gleichzeitig kannst du ja auch nichts tun, weil sie einfach ja nicht kann, nicht die Kraft hat, ne?
Ja, vor allem, sie ist ja noch gar nicht an dem Punkt. Also das ist ihr ja auch alles noch nicht so bewusst. Und eine Therapie ist ja auch so, dass du ein Gegenüber hast, wo du reflektierst, wo du Dinge erzählst, wo du einfach das nochmal in einem anderen Rahmen klarer machst. Und das braucht viel Geduld. Und eine Trennung muss nicht für die heißen, dass es wirklich die beste Lösung ist. Also wir kennen ja die Geschichte und das darf man nie vergessen. Jetzt nur aus Katrins Sicht. Wir wissen gar nichts von ihm.
Ja, genau. Was glaubst du denn, wie der Tobias das alles wahrgenommen hat, ihr Mann?
Ich kann mir das nur aus ihren Erzählungen zusammenreimen, weil ich mit ihm selber ja nicht gesprochen habe. Aber im Laufe der Zeit hat sie doch durchaus eine Menge erzählt von ihm, sodass ich mir einiges vorstellen kann, ohne die Wahrheit dafür zu pachten.
Du, dann lass uns mal das Puzzle zusammenbauen. Was weißt du über Tobias? So wie er sich verhalten hat, kann er ja in der Beziehung ja auch nicht ganz glücklich gewesen sein.
Genau, das war er auch nicht.
Tobias, gefangen in der Familie.
Was denkst du, Andrea? Was ist denn der Tobias für ein Mensch?
Sie hat ihn beschrieben, sie fing natürlich an, wie war er vor der Ehe, in der Zeit, in der die beiden richtig glücklich waren und da eben mit ihrem Fußballverein, mit ihrem Hobby. Er war unbeschwert, freiheitsliebend und auch ein bisschen leichtfertig, hat sie ihn beschrieben. Hat die Jobs mal öfter gewechselt, war glücklich und mit wenig zufrieden. Schien sehr unkompliziert für mich.
Und was denkst du, hat ihn jetzt so verändert? Denn was wir jetzt gerade eben gehört haben, vor allem wie er mit Katrin umgegangen ist, das passt damit ja überhaupt nicht zusammen.
Naja, man muss sich vorstellen oder reinversetzen in die Zeit, als die zwei frisch zusammen waren, nach ungefähr 2 Jahren wurde die Katrin schon schwanger. Und das war natürlich in seiner Lebensplanung nicht so vorgesehen. Also er wollte wohl offensichtlich noch ein bisschen mehr, ja, einfach so ein bisschen dahin leben und das Leben genießen. Und nun stand er vor der Aufgabe, sein ganzes Leben jetzt einer Familiengründung zu unterwerfen. Und das geht ja recht vielen Menschen so.
Mhm. Das heißt, die beiden haben dann geheiratet, weil Katrin schwanger war. Zeitlich würde das ja passen, ne?
Ja, genau. Ja, er hat dann auch einen festen Job angenommen und er war dann auch ganz erfolgreich, hat sich dann eben vom Sachbearbeiter oder was er da war, zu Abteilungsleiter oder Teamleiter hochgearbeitet, obwohl ich glaube, das war jetzt nicht so sein absoluter Traumjob, so habe ich das auch rausgehört. Aber es hilft ja nichts, die Familie stand ja jetzt nun mal an.
Und Katrin ist die ersten 2 oder 3 Jahre zu Hause geblieben und hat sich um das Kind gekümmert. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Die zwei haben sich das so eingeteilt, dass sie die Hauptaufgaben zu Hause erledigt und er hat die ganze Zeit gearbeitet.
Mhm. Also ich glaube, dass die zwei sich das nicht so eingeteilt haben. Ich glaube schon auch, dass Katrin... ja, das ganz gut fand, diese klare Rollenteilung, also so schätze ich sie schon ein, weil das hat ja auch immer ein bisschen was, ne, so hat man so ein bisschen die Kontrolle und hat so die Stricke laufen so oder die Fäden laufen so bei ihr zusammen. So habe ich sie schon auch eingeschätzt, dass sie da ganz bestimmend auch sein kann.
Aber sie ist ja schon irgendwann in Teilzeit dann arbeiten gegangen.
Ja, die Frauen heute wollen ja auch in der Regel nicht mehr die wollen ja nicht mehr 20 Jahre zu Hause sitzen. Die sind ja in der Regel auch ganz gut ausgebildet. Und vor allem ist es ja auch so, dass man sich das auch gar nicht mehr leisten kann, dass ein Alleinverdiener 3 Leute ernährt oder mehr.
Aber eigentlich sagst du damit ja, dass die Katrin ihren Mann in ein Leben gezogen hat, das er so vielleicht gar nicht wollte.
Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie hat dafür gesorgt, dass die Dinge so laufen, wie es auch für sie gepasst hat. Ja, und dazu gehört schon so ein, ich bin die Chefin zu Hause und du hast das Ruder in der Hand in der Arbeit. Also ich glaube, dass das schon so war bei denen, ja. Und die Frage ist halt, ob Tobias das auch so wollte zu dem Zeitpunkt damals, ja.
Naja,
da passiert ja auch was mit jemandem.
Naja, aber ob das wirklich der Grund ist, warum der Tobias die Katrin so schlecht behandelt hat, das weiß man natürlich nicht.
Nein, weiß man nicht.
Ja, aber war er denn zu seinem Sohn nett?
Als der Junge klein war, sagte sie, konnte er mit ihm nicht so viel anfangen. Und als er dann älter wurde, wie das ja bei Männern gerne so ist, wenn der kleine Bub, der konnte dann den Fußball bedienen und damit war ja auch der Seelenfrieden in der Familie wiederhergestellt. Da kann man halt was anfangen mit.
Also ich muss dazu sagen, ich kann es schon so ein Stück weit verstehen. Wir haben ja 2 Kinder und am Anfang, als die Kinder noch Babys waren, da war das für mich auch nicht ganz so leicht. Mhm. Ne? Da den Kontakt zu kriegen, das war kein Selbstläufer. Mhm. Also ich habe da schon gedacht, du bist als Mann halt so ein bisschen der Zuschauer und schaust da, wie deine Frau die Kinder stillt und eigentlich das ganze Ding in der Hand hat. Auch die Beziehung zwischen Baby und Mutter ist viel enger als Baby und Vater. Sie hat da einfach mehr Zugang, da kommst du als Mann nie hin. Keine Chance. So habe ich das erlebt.
Ja, und da hast du aus deiner Sicht, da haben wir es jetzt, natürlich genauso recht wie der andere.
Ich habe wirklich alles getan, um mich da einzubringen. Ne?
Absolut.
Was ich konnte. Es war auch toll. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht genossen habe oder dass ich da irgendwie mich fehl am Platz gefühlt habe, aber man kommt da nicht so hin. Ne?
Liebe Hörerin, liebe Hörer, er hat sogar versucht zu stillen. Es hat leider nicht geklappt. Es kam nichts raus.
Das war sicher bei Tobias auch so. Jedenfalls scheint er heute unterm Strich ein ganz gutes Verhältnis, ein passables Verhältnis zu seinem Sohn zu haben.
Hat Katrin erzählt, wie Tobias seinen sexuellen Übergriff erklärt hat, wie er damit umgegangen ist?
Naja, also war schon berührt, er hat auch geweint, sagt sie. Also das ist ja auch so ein Gefühl von Scham, also er ist sicher nicht stolz darauf. Der Alkohol hat da selbstredend mitgewirkt, ja, also müssen wir ganz ehrlich sein. Er hat sich dann auch mit Blumen entschuldigt und sie haben dann auch ein ganz gutes Gespräch geführt, was auch er in der Ehe, ja, vermisst.
Und warum der Alohol, der Alkohol so eine große Rolle spielt, darauf kommen wir noch zu sprechen.
Ja.
Aber immerhin gut, dass die zwei wenigstens jetzt geredet haben, oder?
Ja, das ist gut gewesen. Und ihn hat eben auch gestört, dass die gar nicht mehr viel zusammen unternehmen. Dass, also dieses Nebeneinander herleben ist ja nicht die Aufgabe von einem, sondern das betrifft ja beide. Sie ist nach der Geburt des Kindes einfach auch fokussiert gewesen auf den Haushalt, aufs Kind, ist dann nicht mehr so oft mit zu den Fanclub-Geschichten und zu den Spielen natürlich. Und wenn er dann alleine losgezogen ist, dann war sie oft sauer und hat ihn auch mit sexuellen, ich sag mal, Enthaltsamkeit so ein Stück bestraft, so hat er das gesagt. Er hat das als Strafe empfunden, wenn er dann nach Hause kam und sie hat ihn sozusagen zurückgewiesen oder abgelehnt. Also so hat er das empfunden.
Als Bestrafung.
Das klingt zusammengefasst jetzt ziemlich hart.
Ja, es ist ja nur nicht so, dass in einer Beziehung immer nur eine Seite gibt. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und dass beide ihren Anteil an den Themen oder an den Problemen oder Konflikten haben, darum geht es ja in der Therapie. Auch nicht die Schuld von rechts nach links zu schieben, sondern willst du und du Verantwortung für deinen Anteil übernehmen? Ich sage es jetzt mal ganz platt.
Wenn man die Geschichte jetzt nur so aus Tobias Sicht anschaut, ne, da bekommt man von Katrin plötzlich ein ganz anderes Bild. Mhm. Anscheinend hat sie die Bedürfnisse ihres Mannes ganz ohne böse Absicht, aber auch nicht so richtig gesehen, was natürlich nicht rechtfertigt, dass er sie abwertet und sexuell übergriffig ist.
Genau, absolut. Dafür gibt's auch keine Begründung. Aber man kann natürlich besser verstehen auch, wie es überhaupt zu dieser Beziehung oder zu diesem Status der Beziehung, mit der sie ja ursprünglich kam, gekommen ist.
Niemals ist immer nur einer schuld.
Genau.
Aber sag mal, Andrea, hat denn die Katrin jetzt auch verstanden, wie ihr Eigenanteil war, dass es dazu gekommen ist, zu dem jetzigen Stand der Beziehung?
Also vom Kopf her hat sie das sicher auch verstanden. Ob das dann auch immer emotional, also im Bauch ankommt oder im Herzen, das ist dann immer eine andere Frage. Und da muss man schon für arbeiten, um seine Haltung oder seine Einstellung zu ändern. Also ich sage immer, das Verhalten eines Menschen hängt ja an seiner Haltung. Und daran muss man schon arbeiten. Das ist ein Prozess und der ist ja auch nicht immer nur lustig, sondern der ist ja auch anstrengend und mitunter auch tut doch mal weh.
Und wie du Katrin beschreibst, und ich denke, das kennen wir alle, hat sie sich ja eher davor gefürchtet.
Wenn die Dinge auf den Tisch kommen, dann haben sie oder ziehen sie eine Handlungskonsequenz nach sich. Und da können sich Dinge natürlich auch ganz schön verändern, hin bis zu ganzen Lebensumständen.
Hat sich denn Tobias nach dieser schlimmen Nacht geändert?
Ja, laut Katrin hat er das tatsächlich. Er war wohl deutlich netter zu Hause und gleichzeitig hat er sich aber auch immer mehr in seine Arbeit geflüchtet.
Aber das heißt ja, dass das Problem für ihn wahrscheinlich nicht gelöst war. Er ist ihm eher so ausgewichen, hat es quasi verdrängt oder so.
Ja, klingt auch eher jetzt nach einer Kompensation und das kann ja auch gefährlich sein, wenn da was weiter brodelt, was letztendlich in der Ursache nicht angegangen wird, sondern eben kompensiert wird, indem er es auslagert.
Katrin zwischen Angst und Hoffnung.
Also erstmal scheint es ja, dass Katrin immer noch die Hoffnung hatte, dass sich mit ihrer Beziehung alles wieder einrenkt und gut wird am Ende.
Ich glaube eher, dass sie den Gedanken auch, dass es vielleicht anders sein könnte, gar nicht zulassen wollte.
Woran machst du das dann fest?
Naja, man spricht ja in so einer Sitzung nicht nur und dauernd über Probleme, sondern es gibt auch Phasen, wo man einfach mal so ein bisschen locker hin und her erzählt und sich so ein bisschen erkundigt und ein paar Anekdoten austauscht und es einfach so ein bisschen fließen lässt. Und das ist dann auch oft sehr aufschlussreich, weil man da auch Dinge erfährt, die auf den ersten Blick vielleicht unbedeutend erscheinen, aber unglaublich wichtig sind und die man sonst vielleicht gar nicht erfragt hätte.
Was denn zum Beispiel?
Mir ist aufgefallen in ihren Erzählungen, dass das Thema Alkohol relativ oft präsent war. Also, dass der Tobias offensichtlich recht regelmäßig auch Alkohol konsumiert.
Was ja, wie wir am Anfang unseres Podcasts schon gesagt haben, in unserer Gesellschaft durchaus üblich ist.
Ja, und nichtsdestotrotz gibt's da auch feine Nuancen und bei denen werde ich dann schon hellhörig.
Du bist hellhörig? Und zwar wann?
Naja, wenn er nach der Arbeit ab und zu mal ein Bierle trinkt und vielleicht auch mal zwei oder dann zu Hause in den Keller runtergeht und sich dann nochmal ein Bierle holt. Ja, so hat er halt einfach eine Präsenz,
also
das Thema.
Du hattest schon dann den Verdacht, dass der Tobias ein Alkoholproblem hat.
Na, das war jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu weit gegriffen. Aber ich habe gedacht, es lohnt sich dann vielleicht mal ein bisschen näher hinzugucken.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, sowas anzusprechen. Ja. Es hat ja auch immer was von Unterstellung. Mhm. Und ich meine, wir trinken alle gern mal ein Gläschen und finden das dann total nett. Das geht uns dreien ja auch so. Mhm. Aber wenn jemand Alkoholiker ist, dann hört der Spaß auf. Und zwar vor allem für die Person, aber auch für die Umgebung. Dann ist das ja auch sehr geächtet. Ne?
Naja, deswegen trinken ja auch viele Alkoholiker auch heimlich.
Mhm. Und Suchterkrankungen sind irgendwie immer noch ein Tabu. Das ist einfach schwierig. Und wer stellt sich hin und sagt, ich bin Alkoholiker oder ich habe Drogen genommen oder sowas. Und natürlich auch für mich als Therapeutin, ich meine, ich arbeite mit erwachsenen Menschen und dann nach dem Trinkverhalten eines erwachsenen Menschen zu fragen, das ist halt einfach auch schwierig. Und man befindet sich natürlich dann auch auf dünnem Eis, weil es kann ja auch sein, dass es beim anderen nicht besonders positiv ankommt.
Du, wie hat denn die Katrin reagiert, als du sie darauf angesprochen hast oder zumindest dich dafür interessiert hast?
So fast auch ein bisschen typisch. Also es ist oft, wenn ich es dann ausspreche oder klarer mache, dann rudern die zurück. Und sie hat dann auch tatsächlich gesagt, naja, so viel trinkt er jetzt auch nicht. Und andere trinken doch auch mal ein Gläschen und sie ja sicher auch. Und deswegen hatte sie eigentlich damit auch kein Problem und ihr Mann, der Tobias, auch nicht.
Also im Klartext, sie hat's beschönigt.
Ja, weil wenn ich den Elefanten angucke, der im Raum steht, dann muss ich mich mit ihm befassen.
Das verstehe ich total. Also es ist ja auch beängstigend, ne, wenn einem klar wird, dass der Partner vielleicht ein Suchtproblem hat.
Ja, ist eine Katastrophe. Und das hat auch meine Vermutung bestätigt, was da dran sein könnte. Und ich habe auch vorsichtig weiter nachgehakt, seit wann ist es so und hat sich da was verändert. Also das ist einfach ein sehr, sehr heikles Thema.
Und was hat Katrin dazu gesagt?
Also sie ist immer stiller geworden und hat sich wirklich sichtlich unwohl gefühlt.
Andrea, wenn du als Therapeutin so etwas merkst, wie gehst du denn damit um? Ich meine, du kannst so ein heikles Thema ja nicht einfach aussparen. Ne?
Nein, und das wäre auch unverantwortlich und völlig unprofessionell. Ich habe ihr sachlich erklärt, was es für ihre Therapie auch heißen würde, wenn ihr Mann tatsächlich ein Suchtthema hätte.
Was heißt das genau?
Man kann an den Themen zum Beispiel Sexualität oder Wertschätzung oder Kommunikation oder Stabilität oder was auch immer, an diesen Themen kann man sehr gut arbeiten. Also das sind sozusagen kleine Baustellen, die jeder von uns in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger hat. Wenn aber über dem Ganzen ein größeres Thema wie ein Suchtthema liegt, dann muss dieses Thema vorab gelöst werden, bevor man an den Nebenbaustellen sozusagen arbeitet. Und diese Hauptbaustelle, also ich sage jetzt einfach mal Alkohol oder Drogenabusus, ist einfach ein anderes. Und da brauche ich nicht an der Sexualität arbeiten, wenn der 5-mal die Woche 2 Promille hat.
Wie hat Katrin das aufgenommen? So eine Ansage ist ja extrem niederschmetternd.
Sie ist sehr nachdenklich geworden und die Sitzung war letztendlich auch dann schon Richtung Ende und ich habe einfach zu ihr auch gesagt, gucken Sie einfach mal, lassen Sie es mal sacken und schauen Sie mal, was übrig bleibt. Also ich dramatisiere es nicht, aber ich kann es einfach auch nicht verleugnen oder einfach, es wäre einfach unprofessionell.
Und dann ist was passiert, womit du wahrscheinlich nicht gerechnet hast. Katrin hat sich nicht wieder gemeldet.
Sie hat sich ein ganzes Jahr nicht gemeldet.
Andrea, das ist ja auch eine Ansage, ne? Wenn dann jemand einfach wegbleibt. Hast du dir Vorwürfe deswegen gemacht oder vielleicht Zweifel gehabt, dass du was falsch gemacht hast?
Nö, also das geht ja nicht um mich, sondern es geht ja darum, ob der Klient oder die Klienten meinen, dass ihnen die Therapie etwas bringt. Und wenn nicht, wenn entweder ich nicht passe oder der Zeitpunkt nicht der richtige ist, dann entscheiden die sich eben auch mal dagegen. Und das ist auch völlig in Ordnung und kommt immer wieder vor.
Aber dann hat sich Katrin ein Jahr später doch wieder gemeldet. Mhm. Sie war immer noch mit Tobias zusammen und es gab neue Probleme. Aber bevor wir damit anfangen, sollten wir mal drüber sprechen, wie sich das mit einer Alkoholsucht ganz allgemein verhält und ob das auf Tobias überhaupt zugetroffen hat.
Das ist keine schlechte Idee.
Also da muss man doch erstmal die Frage stellen, ab wann ist Alkohol überhaupt missbräuchlich verwendet? Konntest du einschätzen, ob Tobias tatsächlich Alkoholmissbrauch betrieben hat.
Nein, weil ich es ja nur über sie erfahren habe. Ich habe mit ihm ja selber nie gesprochen. Und das kann ich nicht. Aber ich kann natürlich sagen, wenn er am Abend 5 halbe trinkt, dass das dann schon schwierig ist.
Hat Katrin das so gesagt?
Nicht direkt, aber ich konnte es mir aus ihren Erzählungen ungefähr so zusammenstellen.
Naja, 5 halbe ist ja nicht ganz ohne, möchte ich mal sagen. Ja, vielleicht sollten wir mal schauen, was die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dazu in ihrem Factsheet schreibt. Da steht nämlich, dass eine Frau nicht mehr als 18 Gramm Alkohol am Tag trinken sollte.
Und das ist weniger als ein Glas Wein, also fast gar nichts. Und ein Mann, wie viel darf ein Mann trinken?
Naja, fast das Doppelte, immerhin. Aber ein Mann sollte auch nicht mehr als 24 Gramm Alkohol am Tag trinken, also nicht mehr als ein halber Liter Bier.
Heißt, Tobias ist mit seinen 5 halben schon ziemlich drüber, aber ist er deshalb gleich Alkoholiker?
Ja, also man muss das sowieso ein bisschen mit Vorsicht behandeln, was die WHO sagt, weil die sagt zum Beispiel, jemand ist ein Alkoholiker, wenn seine Abhängigkeit einen solchen Grad erreicht hat, dass er deutlich seelische Störungen oder körperliche Schädigungen aufweist. Aber okay, das ist bei jedem Menschen bestimmt auch ein bisschen anders. Und ich muss mal sagen, 18 Gramm Alkohol jeden Tag, ich meine, bis ich da Schädigungen habe, da muss ich schon viel mehr trinken aus meiner Sicht.
Und jeder kennt ja auch jemanden, ne? Der mehr verträgt als man selbst. Wo will man da die Grenze ziehen, ne?
Genau. Und ich frage mich natürlich auch, ist das ein regelmäßiges Verhalten? Also mache ich das jeden Tag? Mache ich das ab und zu? Trinke ich ein Glas oder trinke ich eben 5 Gläser? Ja?
Andrea, was würdest du denn sagen? Also ich meine jetzt auch für unsere Hörer, weil jeder stellt sich diese Frage schon mal. Was wäre denn ein Anhaltspunkt, ohne dass wir jetzt sagen, wir messen den Alkohol ab, weil das kann tatsächlich bei jedem unterschiedlich sein. Aber wann in der Selbstwahrnehmung müsste jemand, der zu viel Alkohol trinkt, merken, dass er ein Problem hat vielleicht? Was müsste er an sich selber merken?
Also ich finde, dass das Wichtigste ist, sich zu fragen, ob es auch ohne geht. Und zwar bei allen Suchtmitteln ist das das Entscheidende. Und da muss man sich ganz ehrlich die Frage selber beantworten. Geht es auch ohne und habe ich die Kontrolle darüber?
Ja, und bei Tobias war die Antwort darauf wohl eher nein. Denn als Katrin dann ein Jahr später doch wieder zu dir gekommen ist, hatte sich das Problem dann eher noch verschärft, oder?
Katrin, Co-Abhängigkeit, deine Sucht ist meine Sucht.
Genau. Inzwischen war es so, dass Tobias fast jeden Abend zumindest angetrunken, wenn nicht gar betrunken, schon nach Hause kam. Und wenn Katrin ihn darauf angesprochen hat, hat er sich zunehmend aggressiv verhalten. Das geht dich einen Scheißdreck an und ähnliches, was ja auch ein Verhalten darstellt, wie man es sich auch vorstellen kann. Oder er ist zum Gegenangriff übergegangen. Du trinkst doch öfter auch mal ein Bierle, da sage ich doch auch nichts. Und sie hat sich, sie ist ja nicht so konfliktaffin, und dann doch immer wieder ins Boxhorn jagen lassen.
Aber Katrin ist ja deswegen nicht zu dir gekommen, oder? Sie hat eigentlich ein ganz anderes Problem gehabt, richtig?
Ja, aber über das Alkoholthema hat sie nach wie vor nicht so gerne gesprochen. Also es ist einfach ein schwieriges Thema. Und ihre Angst und Sorge ging jetzt in eine ganz andere, neue Richtung. Weil sie hatte nämlich jetzt den Verdacht, dass Tobias möglicherweise Affären mit anderen Frauen hat.
Dachte sie, du kannst ihr Tipps geben, wie sie ihn zurückgewinnen kann?
Vielleicht, aber ich denke, dass es ihr diesmal richtig schlecht ging und sie alleine einfach nicht mehr weiter wusste.
Ich fasse das jetzt mal zusammen, ja? Das ist schon skurril. Sie kommt zu dir, es ist ein Jahr vergangen. Sie ist unglücklich, es wird alles nur noch schlimmer. Der Mann ist nicht nett zu ihr, der Mann hat ein Alkoholproblem, er behandelt sie respektlos. Er ist sexuell übergriffig und Katrins einzige Angst ist, ihn an eine andere Frau zu verlieren.
Und das zeigt eigentlich, wie abhängig Katrin in der Beziehung war.
Wie ist sie denn eigentlich darauf gekommen, dass da was mit anderen Frauen läuft?
Sie hatte ja schon immer so ein bisschen die Neigung, die Kontrolle so um alles herum, auch im Haushalt mit dem Kind und eben auch mit dem Tobias so ein bisschen im Griff zu haben. Und als dieses Alkoholthema auf den Tisch kam, hat das wohl extrem zugenommen, dass sie ihm noch mehr kontrolliert hat und ihm dann auch nachspioniert hat.
Und war das nur Einbildung oder Tatsache?
Tja, wer weiß das schon. Jedenfalls hat sich die Situation quasi hochgeschaukelt, ich sag's mal so. Und je mehr Katrin Tobias auf die Pelle gerückt ist und ihn kontrolliert hat, umso mehr hat er sich ihr entzogen, was ja auch eine Dynamik ist, die es ganz häufig gibt. Und manchmal ist er dann erst um 3 oder 4 Uhr morgens nach Hause gekommen, was dann ihre Ängste natürlich wieder verstärkt hat.
Ja, und das ist dann so weit gegangen, dass sie heimlich eine Spy-App auf Tobias Handy installiert hat, die sich danach tarnt, nach der Installation und im Hintergrund verschwindet. Mit der kann man auf dem eigenen Handy dann sehen, wo der andere gerade ist, mit wem er schreibt oder mit wem er telefoniert und so weiter.
Das wird ja immer wilder, oder? Jetzt auch noch eine Spy-App. Also abgesehen davon, dass so eine Spionage-App auch strafrechtliche Folgen mit Haftstrafen haben kann, wenn das rauskommt. Wenn da so wenig Vertrauen ist, Andrea, welche Chance hat eine Beziehung dann überhaupt noch?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also ich sag mal so, Vertrauen ist eine Vorschussleistung. Also es bedeutet, mit dem Wissen, was ich habe, im Grunde genommen auszukommen. Aber man kann das Vertrauen, wenn der andere damit missbräuchlich umgegangen ist, natürlich auch wieder herstellen, je nachdem, ob man ihm dieses Vertrauen wieder entgegenbringen möchte oder nicht. Und sie spürte aber, dass die Beziehung ihr und die Kontrolle über die Beziehung vor allem mehr und mehr entglitt. Und sie wusste einfach nicht mehr, liegt's an ihr, liegt's an ihm, und sie hatte natürlich unglaubliche Angst.
War es ihr peinlich, dir davon zu erzählen? Das muss ihr ja ziemlich unangenehm gewesen sein, oder?
Ja, das war es auch. Und ich habe natürlich nachdrücklich gefragt, warum sie glaubt, dass ihr Mann andere Frauen hat, weil ich kenne ihn nicht. Ich habe sie gefragt, woher wollen sie das denn überhaupt wissen? Weil es ist ja wichtig, ob es eine Vermutung ist oder ob es möglicherweise wirklich so ist oder also ein Verdacht oder ist es wirklich eine Tatsache? Und ich wollte ausschließen, dass wir da ihr Kopfkino vielleicht verstärken. Also auch das ist ja möglich. Ich kann ja nicht nachfragen. Und dann hat sie mit dieser Spy-App da erzählt und ich muss zugeben, da falle ich dann irgendwann auch vom Stuhl als Paartherapeutin.
Hat die App denn nun irgendwas gebracht? Hat sie denn, was hat Katrin darauf gesehen?
Offensichtlich, dass er wohl öfter mit einer Nummer telefoniert hat, die sie nicht kannte und dass er tatsächlich immer bei einer Adresse war an den Abenden, an denen er dann eben so spät gekommen ist oder dann manchmal auch erst in den Morgenstunden.
Hat Katrin ihn konfrontiert? Ich meine, dann hätte sie ja auch gleich zugeben müssen, dass sie ihn überwacht hat, ne?
Nein, sie hat ihn nicht damit konfrontiert, jedenfalls nicht so, wie du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Sie hat sich irgendwann abends ins Auto gesetzt und ist zu dieser Adresse gefahren.
Oh Gott.
Oh Gott.
Ja, es ist wirklich, ich habe schon einen coolen Job. Das muss ein Einfamilienhaus gewesen sein, um das sie dann da rumgeschlichen ist. Und dann hat sie durchs Fenster wirklich gesehen, wie ihr Mann mit dieser anderen Frau zugange war.
Oh Gott, oh, mein, oh Gott, oh Gott. Gott.
Ja. Ja, das ist die Schattenseite von Kontrolle. Ja. Katrin kann nicht vertrauen und kontrolliert und dadurch erfährt sie dann Dinge, die ihr Misstrauen bestätigen und wird deshalb umso mehr kontrollieren. Das ist ein Teufelskreis.
Ja, so ist es leider. Und vor allem, wer sucht, der findet. Ich finde immer irgendwie irgendwas und kann das dann auch entsprechend interpretieren. Ja, ich meine, da war jetzt nicht viel Interpretationsspielraum, weil was ich sehe, sehe ich ja dann letztendlich auch.
Du, lass mich raten, die Katrin ist dann nicht heimgefahren. Was vernünftig gewesen wäre, oder? Sondern?
Sie hat geklingelt.
Ja.
Oha. Oh Gott. Ich ahne großes Drama, oder?
Riesengroß. Also so hat sie es mir erzählt, dass sie auf diese halb bekleidete Frau da losgegangen ist und der Tobias dann schließlich gedroht hat, er rufe jetzt die Polizei, wenn sie nicht sofort aufhöre. Und seitdem herrscht zwischen den beiden wirklich endgültig Eiszeit. Also das war, also da hat er sich auch, wenn das alles so war, wie es ist und wie sie es beschrieben hat, das ist schon eine Hausnummer.
Andrea, wo setzt man da jetzt in der Therapie an? Ich meine, diese ganzen Probleme, wir haben schon so viel jetzt gehört, hängen ja auch alle miteinander zusammen. Da kommt eins zum anderen.
Das stimmt. Und so ist es ja auch ganz oft, dass eins mit dem anderen zusammenhängt. Also alles ist da irgendwie verbunden. Und wichtig ist es, dass man bei ihr jetzt guckt, was braucht sie jetzt wirklich und wie kann ich sie unterstützen? Ich meine, ich kann ja nicht diesen ganzen Fall lösen, um es mal so zu sagen, der ja inzwischen wirklich jetzt auch schon toxische Züge hatte, der sich immer mehr da reingeschraubt hat. Und jetzt muss man natürlich gucken, was braucht diese Frau jetzt, damit sie nicht weiter in so eine Abwärtsspirale gerät.
Du sagst gerade, Katrin lebt in einer toxischen Beziehung. Der Mann hat Alkoholprobleme. Er hat andere Frauen nebenher. Warum trennt sie sich nicht?
Ja, man kann die Frage auch tatsächlich andersrum stellen. Nicht nur, warum trennst du dich nicht oder warum trennen sie sich nicht, sondern was hält sie denn eigentlich und warum bleiben sie?
Und was bringt sie dazu, das alles auszuhalten?
Sie denkt das oder dachte das, was die meisten denken, wenn das Wort Trennung im Raum steht. Ich kann doch all die Jahre nicht wegwerfen und ich kann doch meinem Sohn nicht den Vater nehmen. Und sie hatte natürlich auch das Gefühl, versagt zu haben, denn sie kommt aus einer Familie, so haben wir das herausgearbeitet auch, wo einfach Trennung oder Scheidung keine Option ist.
Wie müssen wir uns denn Katrins Herkunftsfamilie denn vorstellen?
Das ist eigentlich der Punkt. Sie kommt aus einer Familie, in dem auch Alkohol ein Thema war und die Eltern nicht abgeneigt waren. Und soweit ich das weiß, war ihr Vater auch alkoholabhängig.
Das heißt, für Katrin war es von klein auf ganz normal, mit den Auswirkungen des Alkohols zu leben?
Genau. Und Kinder merken ja zunächst nicht, dass das irgendwie nicht normal ist, ja. Also die merken vielleicht, dass das schwierig ist, aber sie kennen es nicht anders. Mhm. Und für sie sind diese unberechenbaren, unverhältnismäßigen Stimmungsschwankungen eines Alkoholkonsumenten also sozusagen normal, wenn der Vater dann trinkt und dann schreit er da rum oder so. Wenn ein Kind das nicht anders kennt, dann ist das normal.
Das erklärt uns auch, warum Tobias alkoholisiertes Verhalten für Katrin völlig normal war, weil sie es einfach von ihren Eltern kennt. Und daher auch wahrscheinlich die große Unsicherheit, als sie dich am Anfang der Therapie gefragt hat, ob ihr Problem wirklich eins ist.
Genau. Und das war ja das, mit dem sie kam. Ist meine Wahrnehmung richtig? Weil sie hat gelernt, das ist für sie zumindest nicht, wie für jemanden, der dieses Thema nicht in seiner Herkunftsfamilie erlebt hat, völlig, das ist nicht normal, das ist eine ganz klare Ansage, also das ist eine ganz klare Wahrnehmung, die ich nicht in Frage stelle. Viele denken immer noch, was hat meine heutige Beziehung mit meinen Eltern zu tun? Und da sage ich immer, alles. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, weil ihr schleppt es mit in eure nächsten Beziehungen. Und genau so war es auch bei Katrin.
Das ist ja dann auch das Moment der Co-Abhängigkeit. Hast du das bei Katrin auch gesehen?
Ja, klar. Und das ist bei der Geschichte auch völlig nachvollziehbar. Sie übernimmt in ganz vielen Bereichen die Verantwortung für ihren Mann, für den Tobias und versucht vor allem sein Verhalten vor Bekannten und Freunden und so weiter zu verheimlichen und eben runterzuspielen.
Was auf Dauer auch ganz schön in die Isolation führt. Das hört sich alles so traurig an, gell? Und deswegen spricht sie auch mit dir so ungern über Tobias' Alkoholproblem.
Ja.
Ich finde, so allmählich passt alles zusammen.
Und hat die Therapie denn Katrin dann weitergeholfen?
Also, das ist ja immer auch ein großes Ding, was man da rüber bekommt. Ja? Ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht der Lebensretter, aber sie hat immerhin ihre Freundin eingeweiht und das war schon mal für jemanden, der unter Co-Abhängigkeit leidet, einfach ein Riesenschritt, sich da eine Verbündete zu suchen. Und das braucht natürlich auch Zeit, diesen Mut aufzubringen.
Tja, und es hätte vielleicht auch noch ewig gebraucht, wenn Tobias nicht so einen richtigen Bock geschossen hätte, der alles auf den Kopf gestellt hat.
Genau. Und manchmal braucht es einfach nochmal eine Schippe drauf und nochmal eine Schippe drauf, bis jemand erkennt, dass er wirklich ein Problem hat, was sich dann einfach auch nicht mehr wegdiskutieren lässt.
Und dann ist was passiert, womit erstmal keiner gerechnet hat.
Tobias ganz unten.
Ja, er ist nach einem seiner Fanclub-Abende in seinen SUV gestiegen und wollte sich von seinen Kumpels partout nicht vom Fahren abhalten lassen. Genau, und er fuhr also in Schlangenlinien über den Mittleren Ring und das hat eine Polizeistreife gesehen, hat ihn überholt und hat ihn angehalten und hat, das ist wirklich wie im Film, er hat dann auch noch versucht, da Gas zu geben und denen da zu entkommen. Er hat dann mehrere Fahrzeuge geschrammt und ist am Ende dann in die Fensterscheibe gekracht.
Oh Gott.
Und als er ausgestiegen ist, die Tür geöffnet, hat er erstmal sich übergeben.
Oh Gott.
Na, es war wirklich Drama.
Also ich möchte jetzt nicht wissen, wie hoch da der Schaden war. War denn jemand verletzt? Er Oder jemand anders?
Ja, er hatte ein paar Rippenbrüche und war einige Tage im Krankenhaus.
Aber sonst ist niemand verletzt worden?
Nein.
Und was hat Katrin zu dem ganzen Wahnsinn gesagt?
Ja, das hat vor allem bei Katrin Folgendes bewirkt, dass sie wirklich jetzt verstanden hat. Da kann sie nicht mehr weggucken. Um Himmels Willen, da hätte auch ganz was anderes passieren können. Und ab da waren auch die Weichen gestellt, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass jetzt wirklich Veränderung her muss.
Also war für beide klar, da braucht es jetzt einen ziemlichen Einschnitt, weil das Problem jetzt ja auf dem Tisch lag und nicht mehr wegzudiskutieren war. Ganz abgesehen davon, dass es zu Gerichtsverhandlungen gekommen ist.
Und manchmal, man kann sich ja fragen, wenn man so eine Geschichte hört, mein Gott, hätte es das jetzt wirklich alles gebraucht? Und ja, manchmal brauchen Menschen wirklich immer noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Und wenn der Leidensdruck groß genug ist und nur dann fangen wir ja an zu handeln. Tobias hatte seinen Führerschein verloren, eine Vorstrafe wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, oder er hatte eine Vorstrafe bekommen, mal abgesehen von den ganzen Bußgeldern und den Schadensersatz. Also er hat da schon richtig was verbrochen.
Aber ich meine, die Versicherung zahlt da ja nicht. Ja? Das ist ja dann plötzlich eine finanzielle Belastung, die nicht ohne ist. Konnte die Familie das denn überhaupt finanziell stemmen?
Das war wohl schon grenzwertig und ich glaube, sie haben aber dann irgendwie eine Hypothek auf ihr Haus oder ich weiß nicht genau, wie das war, aber ja.
Ein Albtraum.
Das war auch der Zeitpunkt, an dem Tobias sein Alkoholproblem nicht mehr vor sich oder vor anderen verstecken oder kleinreden konnte. Mit der Gerichtsverhandlung war alles öffentlich.
Ja, öffentlich her.
Ja, und das erhöhte den Druck auf ihn und hat ihn zu Konsequenzen gezwungen, das verstehe ich schon.
Ja. Und er hat dann tatsächlich auch, das ist ja dann auch nicht mehr in seiner Hand, er muss ja dann auch in eine Beratungsstelle gehen und muss dann auch später sich da behandeln lassen. Also das ist ja alles nicht so ganz ohne.
Hast du eine Idee, wie er Alkoholiker geworden ist?
Manchmal reicht eine genetische Veranlagung, wenn dann noch eine Unzufriedenheit dazu kommt in Lebenssituationen oder die regelmäßige Gelegenheit oder vielleicht hat man es auch gelernt in der Familie, so wie es eben bei Karin war, für sie zu sehen, dass das normal ist. Sowas entwickelt sich und ein schwieriger Umgang mit Alkohol, glaube ich, gibt es in einer sehr, sehr hohen Zahl. Ich habe das mal gehört. Ich glaube, das sind viele, 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 viele Millionen, die einen kritischen Umgang mit Alkohol haben. Die sind noch kein Alkoholiker, aber auf dem besten Weg dahin.
Der Aluhol macht die Birne hohl. So haben wir diese Folge von unserem Podcast genannt. Was uns aber ganz wichtig ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass wir das Thema nicht stigmatisieren wollen oder von oben herab draufschauen. Ne?
Genau. Und es ist leider immer noch oft ein Tabuthema. Und wir finden es wichtig, dass das aufhört und dass das einfach auch einen Raum findet.
Wer diesen Podcast hört oder es vielleicht auch irgendwo gelesen hat, weiß, dass ein Glas Wein pro Tag bei Frauen das Maximum sein sollte, hat Markus euch vorhin erzählt. Der soll aber auch wissen, demnach sind wir alle drei hier am Tisch Alkoholiker.
Ganz sicher.
Weil wir alle ab und zu mehr als ein Glas trinken.
Naja, in der Pandemie zum Beispiel, da haben wir mehr getrunken und zwar richtig. Also wir haben richtig getrunken.
Absolut,
oder?
Absolut.
Wir haben immer auf der Terrasse gesessen und haben uns eine Flasche Wein aufgemacht und haben über diesen ganzen Pandemiebums geredet. Also das haben wir wirklich, wirklich gepflegt.
Ja, das war schon wirklich viel. Ich habe auch schon mal gegoogelt, bin ich ein Alkoholiker? Und anscheinend gibt es zwischen Genusstrinker und ich gebe mir morgens Wodka ins Müsli eine riesen Grauzone.
Ja. Manchen merkt man es auch an und andere können dabei ganz lange wunderbar funktionieren und man merkt überhaupt nichts.
Das sind dann die Problemtrinker oder auch die Konflikttrinker, die trinken, um sich zu entspannen oder Ärger runterzuspülen. Oder es sind die Gelegenheitstrinker, die anfangen zu trinken, wenn alle trinken. Die müssen keine Alkoholiker sein, sind aber auf jeden Fall gefährdet.
Genau. Und meistens gibt's da aber auch schon eine psychische Abhängigkeit. Und wenn dann noch eine körperliche dazukommt, wird's einfach schwierig. Also Blutdruck, Suchtdruck. Wenn wir auf Tobias schauen, ist bei ihm langsam von einer psychischen in eine körperliche Sucht die ganze Sache rübergegangen.
Also ich halte jetzt mal fest, wir alle können daraus lernen, dass es zig verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Alkohol ein Problem zu bekommen. Ja. Das gilt auch für uns, liebe Frauen. Die Zahlen von Frauen, die ein Suchtproblem haben oder die eins entwickeln, steigen in Deutschland ständig.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich warnen, eine Alkoholkrankheit ist wirklich gefährlich. Das sollten wir uns schon bewusst machen. Nur die Hälfte aller Abhängigen schafft es, nach einem Entzug dauerhaft trocken zu bleiben. Und der Entzug ist wirklich hart.
Das heißt, wir sollten auch immer darauf schauen, was mit uns passiert, wenn wir Alkohol trinken. Und wenn jemand sich unsicher fühlt oder angesprochen, dann sollte er sich unbedingt Hilfe holen. Und es gibt wirklich viele niederschwellige Angebote zum Thema und von denen wir die wichtigsten auch auf unsere Seite stellen.
Total wichtig. Aber kommen wir zurück zu Tobias. Dass er am Ende in eine Klinik gegangen ist, zeigt ja auch, dass er auf einem guten Weg ist, richtig? Irgendwie haben die das hinbekommen.
Trotzdem hat Tobias mit seinen alkoholbedingten Exzessen bei Katrin einiges kaputt gemacht. Mhm. Und da fragt man sich, ob ihre Beziehung das am Ende ausgehalten hat.
Katrin und Tobias. Eine Liebe, die nicht einfach ist.
Vielleicht gehen wir da erstmal zu Katrin zurück. Wie hat sie denn den Unfall von Tobias denn überhaupt aufgenommen? Wie ist sie in der Zeit damit umgegangen, als das passiert ist?
Also das war wirklich eine Mischung aus Sorge natürlich, aber auch ganz viel Wut auf ihn und Wut auf sich selbst, dass sie das ganze Theater so lange mitgemacht hat. Eigentlich war die Katrin total aufgelöst und in Aufruhr und ganz und gar nicht mehr der Sonnenschein, den ich am Anfang kennengelernt hatte.
Ja, aber vielleicht war das auch gesund, dass sie ihre Maske fallen gelassen hat.
Das kann schon sein. Sie hat auf jeden Fall auf den Unfall angemessen reagiert und hat nicht mehr beschönigt. Sie hat gesagt, wie es ist. Und das war schon mal eine 180-Grad-Wendung.
Hat Katrin dann Konsequenzen gezogen? Es gab eine Vergewaltigung in der Ehe. Tobias hatte andere Frauen. Der Alkoholmissbrauch, dann der Unfall. Er hat doch ihre Beziehung Stück für Stück zerlegt, oder?
Also als er aus der Klinik kam, gab es wohl noch einige Zeit hin und her zwischen den beiden und dann ist Katrin mit ihrem Sohn zu einer Freundin gezogen. Das ist das Letzte, was ich weiß. Und dann ist passiert, was schon mal passiert war, Katrin kam einfach nicht mehr und der Kontakt war wieder abgerissen.
Und du telefonierst den Leuten dann ja auch nicht hinterher.
Nein, das tue ich niemals. Und es ist für mich auch so, wenn ich nichts höre, dann gehe ich davon aus, entweder sind die zusammen und es klappt jetzt, es läuft, oder die haben sich getrennt oder wie auch immer. In der Regel gehe ich davon aus, keine Nachrichten sind gute Nachrichten.
Aber das war dann doch nicht das Ende der Geschichte. Du hast Katrin doch noch einmal wieder gesehen. Wie kam denn das?
Ja, das war wirklich ein richtiger Zufall, obwohl man ja sagt, Zufälle gibt es nicht. Also irgendwann war ich mit meinem Mann in einem Lokal und wir haben, ja, ich sag's jetzt, ein Glas Wein getrunken
oder zwei
oder vielleicht war es auch schon das eineinhalbste. Genau. Und ich bin zur Toilette gegangen und bin an dem Tisch vorbeigekommen und habe so aus dem Augenwinkel mehr die beiden, glaube ich, da sitzen sehen. Mhm. Ich war mir erst nicht so ganz sicher.
Hast du sie angesprochen?
Nein, das mache ich auch nie, weil man weiß ja auch nicht, in welche Situation man da platzt. Aha. Und ich brüskiere die Leute dann, indem ich dann sage, hallo oder so, das finde ich schwierig.
Glaubst du denn, dass Katrin dich bemerkt hat?
Ja, als ich von der Toilette zurückkam, hat sie, ich habe natürlich nochmal hingeguckt, hat sie so Hallo gesagt und mir ihren Mann vorgestellt.
Total gut.
Und das mache ich dann schon. Also ich freue mich dann und sage Hallo. Ich meine, was sie dann sagt, wer ich bin, das ist ja nicht mehr mein Problem. Und auf ihrem Tisch, ich habe da sofort geguckt, habe ich tatsächlich eine Wasserflasche stehen sehen. Und ja.
Da hast du dich gefreut. Und du hast das erste Mal, obwohl du Paartherapeutin bist, Tobias gesehen.
Ja.
Das sieht aber so aus, als hätten sie es dann doch noch hingekriegt.
Also ich würde es ihnen wirklich wünschen und ich fand es auch ganz, ganz toll, dass ich ihnen die Hand geschüttelt habe. Also dass ich ihn jetzt einfach nach der ganzen Geschichte auch gesehen habe, ja.
Also ich muss euch sagen, ich finde das so schön oder ich bin ein bisschen zufrieden.
Du bist zufrieden.
Zufrieden, dass diese Geschichte gut ausging, weil ich finde, man wünscht sich das dann doch immer jeden. Aber leider ist es ja nicht immer so. Aber es ist schön, dass es.
Wir wissen auch nicht, ob das jetzt lebenslang so ist, aber zunächst für diesen Moment oder für den Zeitpunkt gehe ich einfach auch davon aus, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Geschichte von Katrin und Tobias war heute keine leichte Kost, aber wir finden, dass man über das Thema Alkoholmissbrauch sprechen muss. Immer wieder und überall, bis es hoffentlich irgendwann kein Tabu mehr ist.
Wir möchten uns jedenfalls ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die jetzt heute wieder zugehört haben. Und es freut uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir die nächste Geschichte erzählen.
Ach ja, und noch ganz wichtig, wenn ihr in irgendeiner Form von den Themen, die wir besprochen haben, betroffen seid, bitte lasst euch helfen.
In diesem Sinne.